Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir uns jetzt seinem Wort zuwenden. Und lasst uns gemeinsam beten. O Vater im Himmel, welche Grundlage hätten wir, zu dir zu kommen, wenn du dich nicht offenbart hättest als ein Gott der Barmherzigkeit, als ein Vater der Gnade? Und du hast einen Thron der Gnade aufgerichtet. Du gibst uns dein Wort. Du gibst es uns und sendest es zu uns als der Gott der Versöhnung, der Erlösung, der du reich bist an Vergebung. Wir danken dir dafür und möchten dich bitten, dass du uns darum auch die Offenheit schenkst, dein Urteil anzunehmen, dein Wort aufzunehmen, uns selbst zu deinen Füßen zu setzen, so dass nicht wir reden, sondern du redest. Gib uns Glauben, wenn wir auf dein Wort achten. Gib uns Unterscheidungsvermögen. Wir bitten dich, leite uns um deines Namens willen. Führe uns zu deinen Quellen. Nähre unsere Seelen, richte sie aus vor dir. Hilf uns und gib uns in dieser Zeit, was wir brauchen. Du kennst jeden Einzelnen, du weißt um jeden Einzelnen. Wir stehen bloß und aufgedeckt vor dir, dem Gott, der alles kennt und alles weiß. O Herr, darum hilf jedem, wie er es braucht. Sende dein Wort und heile uns. Amen. Wir kamen mal zu einem Physiotherapeut und da war gerade ein Chef einer der wahrscheinlich größten Firmen aus der Sowjetunion. Und der wollte von ihm, und nachher hat er uns dann erzählt, dass er von ihm untersucht werden wollte. Natürlich hatte er seine professionellen Ärzte gehabt, aber er wollte jetzt von dem Physiotherapeuten wissen, welche Diagnose er ihm stellt. Nun, es waren zwei Kollegen, die haben ihn ordentlich untersucht. Und am Ende haben sie ihm gesagt, welche Diagnose er hat, also was sie sagen, was er hat, wo er behandelt werden muss. Und als er sich das alles angehört hat, hat er gesagt, okay, morgen komme ich mit meiner Frau. Er war also nur da gewesen, um erst mal zu testen, ob sie auch eine gute Diagnose machen, als jemand, der selbst wusste, was er hatte, und um dann sich erst der Behandlung anzuvertrauen. Ein guter Arzt hat eine treffende Diagnose. Ärzte machen sich oft gar nicht mehr die Mühe, Diagnose wirklich zu stellen. Sie sehen die Symptome, sie nehmen die Medizin dafür und sie verschreiben die. Aber sie fragen nicht nach den wirklichen Ursachen. Aber ein guter Arzt würde das machen. Er würde fragen, wo die Ursachen liegen. Ein guter Arzt muss eine gute Diagnose geben, um eine richtige Medizin zu finden, um das richtige Heilmittel zu schaffen. Und wir sind abhängig für unsere Seele, für unseren Geist, für unseren inneren Menschen, so wird die Bibel es bezeichnen, von einem guten Arzt. Dieser Arzt ist der Herr Jesus. Und er selbst nennt sich als den Arzt der Seele. Seine Diagnose ist immer vollkommen richtig, zu 100%. Wenn wir sein Wort lesen, stellen wir uns seiner Diagnose. Sein Heiliger Geist hilft uns, es anzuwenden. Wir müssen immer wieder darum bitten, dass er es tut, dass wir hören, was er zu sagen hat, dass wir für uns hören und dass er uns hilft, das zu verstehen, was er uns sagen möchte. Heute lesen wir die Diagnose dieses Arztes. Er stellt sich erst vor, dann gibt er die Diagnose. Dann gibt er die Heilmittel oder verschreibt er die Kur und er gibt die Verheißungen. Wir könnten sagen, er gibt uns Hoffnung. Und das wollen wir anschauen. Und wir lesen Offenbarung Kapitel 3 von Vers 1. Und zwar den Brief des Herrn Jesus an die Gemeinde zu Sardes. Wir halten fest, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben. Der Herr sucht 7 Gemeinden aus, um ihnen einen Brief zu schreiben, aber um damit allen Gemeinden zu allen Zeiten seine Hilfe zu geben, über die Dinge in den Dingen wachsam zu sein, die er für wichtig ansieht. Und es ist so wichtig, dass wir uns hier dem stellen, was er für wichtig ansieht und nicht dem, was wir für wichtig ansehen. Also lesen wir erstmal Kapitel 3, Abvers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, wir sehen hier zuallererst, dass der Arzt aller Ärzte, der Seelenarzt, der Herr Jesus, sich vorstellt. Er sagt, er schreibt der Gemeinde in Sardes und er sagt, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Nun, die Bibel nimmt immer wieder Bezug auf die 7 Geister Gottes und auf die 7 Sterne. Wir haben das in Kapitel 1 schon einmal gelesen. Da heißt es in Vers 4, Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Schlag Kapitel 5 auf. Da geht es um das Lamm vor dem Throne Gottes und wir lesen hier ab in Vers 6, Offenbarung Kapitel 5, ab Vers 6, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet, es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. Er sagte, das Lamm hatte 7 Augen, welches die 7 Geister Gottes sind. Er zeigt hier, dass dieses Lamm 7 Augen hat. Und dass diese sieben Augen die sieben Geister sind. Und es hilft uns wirklich zu sehen, dass dieser Arzt, der hier die Diagnose stellt, jemand ist, der alles durchschaut. Er sagt, diese Geister sind ausgesandt über die ganze Erde Gottes. Wir haben schon am Anfang in Kapitel 1 gesehen, dass Jesaja 11 uns zeigt, dass die sieben Geister nicht wirklich sieben unterschiedliche Geister sind, sondern dass es ein Ausdruck ist der Allmacht und der Herrlichkeit des Heiligen Geistes mit seinen verschiedenen Eigenschaften. Aber es ist dieser Geist des Herrn, der die ganze Erde erforscht und der alles aufdeckt und alles Verborgene ans Licht bringt. Es ist dieser Geist des Herrn, vor dem nichts, nichts verhüllt bleibt. Wir sind wieder beim Arzt. Der Arzt muss eine gute Diagnose stellen. Und der Arzt hat verschiedene Mittel, die Diagnose zu stellen. Und es kommt darauf an, ob er gute Mittel hat, ob er wirklich verlässliche Mittel hat, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Er kann den Puls fühlen. Aber heute messen die Ärzte die Gehirnströme. Sie nehmen den Röntgenapparat oder die Magnetresonanz. Sie haben verschiedene Mittel, um zu suchen, um die Fehler im Körper zu suchen oder die Diagnose richtig zu stellen. Und trotzdem versagen sie immer wieder oder die Maschinen versagen. Aber dieser Arzt ist der Arzt, der das Innere des Menschen geschaffen hat, vor dem alles bloß und aufgedeckt ist. Es ist der Arzt, der sowohl unterscheidet zwischen tot, halbtot oder fast, also halbtot, fast tot oder lebendig. Es ist der Arzt, dem nichts entgeht, vor dem auch nichts verborgen bleibt. Die Menschen forschen überall, selbst wenn es nur um den Körper geht, sie forschen und forschen, wie es funktioniert. Dieser ist der Schöpfer, der die ganzen Funktionen selbst festgelegt hat, in seiner ganzen Weisheit und in seiner ganzen Tiefe und in dem komplizierten System. Aber damit sind wir noch gar nicht bei der Seele des Menschen. Dieser ist der Arzt, der das Herz, die Seele, die Motive und alles Denken erforscht und kennt. Das ist der Heilige Geist. Er kennt, die sein sind, sagt Paulus im Timotheusbrief. Er kennt, die sein sind. Er weiß, was im Herzen des Menschen ist. Er kennt also dein Herz, er weiß, wo du stehst. Er sieht nicht nur deine äußerlichen Werke, er sieht auch das Innere, er sieht die Motive, er sieht, was dich treibt, er sieht die Kräfte, die dich treiben. Und so stellt er sich dieser Gemeinde vor, der die sieben Geister Gottes hat. Nun, um es gleich von Anfang an zu sagen, das ist nicht nur negativ. Das ist ein großer Trost für jeden, der verstanden hat, was es bedeutet, dass er alles kennt und alles weiß. Er weiß für jede Not die Lösung. Er hat Kraft, jede Schwachheit zu beseitigen. Er hat ein Heilmittel für die schlimmsten Krankheiten. Das ist etwas Besonderes. Dieser Geist ist der Geist, der sogar Tote auferweckt. Der nicht nur die Diagnose stellt, tot, sondern der auch die Macht hat, aus Tod Leben zu machen. Und es ist wichtig, dass wenn wir genau hinschauen, was dieser Text uns sagt, und dieser Text ist nicht penibel, dieser Text geht einfach so durch, er gibt ein Urteil, das uns nicht gefallen könnte. Aber das ist das Besondere, wir kommen nicht zu irgendeinem Arzt, sondern wir kommen zu dem Arzt, der bei jeder Diagnose das richtige Mittel hat, das Heilmittel. Wir kommen nicht zu einem Arzt, der sagen muss, du hast Krebs, es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr helfen. Sondern wir kommen zu dem Arzt, der selbst den Lazarus, der schon 4 Tage faulte, aus dem Grab herausrufen konnte. Und das ist das Besondere. Und das sollte uns umso offener machen, umso genauer hinhören lassen, dass wir nicht vorschnell zumachen und sagen, nein, ich will das nicht hören, das ist unangenehm, was er sagt. Es ist wichtig, was er sagt. Wir hatten ja heute so ein schönes Beispiel. Ihr kennt ja die, ihr habt es ja gehört, die Geschichte, die Männer bringen vom Dach her diesen Lahmen, diesen Gelähmten. Sie brechen das Dach auf, sie lassen ihn runter. Und was werden die meisten Leute gedacht haben, was dieser Lahme braucht? Die Bibel sagt uns gar nicht, was er selber gedacht hat. Und sie sagt uns auch nicht genau, was die vier Freunde gedacht haben, außer dass sie glaubte, dass er helfen kann. Aber als Jesus sagte, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben, was haben sie dann gedacht? Nun, Seif hat uns gesagt, was die Pharisäer und Schriftgelehrten dachten, aber haben die meisten Leute gedacht, ja, das ist wirklich das Wichtigste, was er braucht, das ist die erste Not, die hier behandelt werden muss? Seht ihr, jeder, der Verständnis hat, der weiß, das ist die erste Not, das ist das Allerwichtigste. Und ich schätze mal, ich vermute mal, dass der Gelähmte sogar dies als größere Not hatte, als er seine Füße laufen konnte. Der Herr antwortete ihm auf die wirkliche Not. Und dann erst löste er auch die zweite Not, nämlich seine Füße, dass sie wieder gehen konnten, sodass er seine Decke nehmen konnte, um rauszugehen. Und den Herrn, von nun an für den Herrn zu gehen, da wo der Herr ihn hinschickt. Aber das ist hier das Entscheidende. Und deswegen stellt sich der Herr hier auch so besonders vor. Und jetzt kommt die Diagnose. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Wir trafen mal in Kalifornien eine Familie und ihr Kind war an Maschinen angeschlossen und die Ärzte haben gesagt, in dem Moment, wo wir die Maschine ausschalten, wird sie sterben. Sie haben also gemeint, sie würden das Kind am Leben erhalten und es dauerte wirklich, ich glaube, 9 Monate lang haben sie versucht, sie am Leben zu erhalten, bis die Eltern gerichtlich erwirkt haben, dass sie die Maschine endlich ausstellen, weil sie es als Qual gesehen haben für das Kind. Nun, als sie die Maschine ausstellten, lebte die Tochter weiter. Und wenn ich die Daten noch richtig im Kopf habe, noch 11 Monate. Jesus redet hier Menschen an, Gläubige, eine Gemeinde an und sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Was ist eine lebendige Gemeinde? Was ist ein lebendiger Christ? Woran erkennt man eine lebendige Gemeinde? Versuch mal dir selbst ein paar Punkte sozusagen im Kopf, versuch mal einfach ein paar Punkte dir vor Augen zu halten. Was würdest du sagen, wodurch zeichnet sich eine lebendige Gemeinde aus? Was muss sie haben, um lebendig zu sein? Woran erkennt man einen lebendigen Christen? Als Samuel zu Isai kam, um einen der Söhne zu salben, da war der Eliab und der sah wirklich besonders gut aus, offensichtlich. Denn Samuel dachte, das muss er sein, der sieht aus wie der nächste König. Und der Herr sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wir können uns so schnell täuschen in einer Gemeinde oder auch in einen Christen. Wir können uns so schnell täuschen über das, was der Mensch wirklich ist. Der Mensch ist ein Schauspieler. Wenn wir einen Tadel im Neuen Testament immer wieder sehen, dass der Herr Jesus ihn den Menschen gibt, dann sagt er, ihr Heuchler. Und das Heucheln bedeutet, sie spielen etwas vor, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Ich kann also menschlich gesehen eine Lebendigkeit darstellen, etwas geistlich Lebendiges präsentieren und doch tot sein. Eine Gemeinde kann sehr aktiv sein, sie kann alles haben, was man als besondere Gemeinde anschaut. Sie könnte Aktionen haben, sie könnte Tätigkeiten haben, sie könnte ein Miteinander haben, eine Struktur haben, sie könnte sozusagen die Gesellschaftsschichten vertreten, alle Gesellschaftsschichten vertreten, sie könnte eine gesunde Jugendarbeit und Kinderarbeit haben, Evangelisten aussenden und. Und tot sein. Die Gemeinde könnte voller Aktivität sein und tot sein. Und genauso ein Christ. Ein Christ kann alles Mögliche haben. Er kann so viel geistliche Dinge haben, also Dinge haben, die man in seinem Leben sieht, die ein geistlich lebendiger Mensch tut, und trotzdem tot sein. Schaut, und das ist das Urteil, das Jesus hier dieser Gemeinde stellt. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst. Du bist bekannt als jemand, der lebt. Und du siehst dich vielleicht selbst als lebendig an, weil du dies und dies und dies und dies tust. Aber du bist tot. Und es ist das Wichtige, dass wir hier zurückkommen zum Herrn und ihn fragen, Herr, wie beurteilst du mich? Woran merke ich denn, dass ich tot bin? Wir sehen in diesem Text nicht nur, dass der Herr sieht, wer tot ist, sondern er sieht auch, wer fast tot ist. Denn er sagt hier, Vers 2, wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Da gibt es also solche in der Gemeinde, die kurz vor dem Tod sind, also die im Begriff sind zu sterben. Und dann gibt es aber auch die, die lebendig sind, in der Gemeinde voller Leben. Also die Verantwortung der Gemeinde wird hier ganz klar angesprochen. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Es sind solche, die am Sterben sind, aber in der Gemeinde gibt es auch solche, die ihren Namen nicht befleckt haben, von denen der Jesus sagt, sie werden in weißen Kleidern mit mir wandeln. Und er sagt, dass sie im Buch des Lebens stehen und im Buch des Lebens bleiben werden, so dass ihr Heil gewiss ist. Das sehen wir hier als Urteil in der Gemeinde. Nun, dieses Todsein, jetzt müssen wir aber zurückkehren zu dem Todsein. Woher erkenne ich denn, dass ich tot bin? Ich habe Auslegungen gehört, wo man sagt, das müssen die Scheinchristen sein. Solche, die äußerlich Christen sind, aber nicht in Wirklichkeit Christen sind. Nun, das könnte sein, und in jedem Fall würde man das sehr einfach auch auf sie anwenden können, dass es Leute gibt, die zwar äußerlich als gute Christen gelten, aber die kein neues Leben in sich haben. Und der, der das Herz kennt, der weiß, was im Herzen des Menschen ist, gibt das Urteil und sagt, ich kenne dich nicht. Der Jesus sagt sehr deutlich in der Zeit, als er auf der Erde war, dass am Tag seines Gerichts, wenn er kommen wird, viele sagen werden, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und das getan? Und sie werden von großen Wundern und Zeichen reden und sie werden dies und jenes sagen. Und manche werden einfach nur sagen, du warst doch bei uns, du hast doch bei uns die Wunder getan. Ich bin doch vielleicht selbst geheilt worden damals. Und Jesus wird sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und dieser Text hilft dir, dich dem zu stellen und zu sagen, es ist völlig egal, was Menschen von mir denken. Es ist völlig egal, ob Menschen mich als guten Christen ansehen, ob sie mich als guten Christen bezeichnen würden. Es ist völlig egal, was mein Ruf bei Menschen ist. Entscheidend ist, dass Gott mich kennt und dass ich vor ihm als lebendig gelte. Und dieser Text fordert dich auf, dich dem wirklich zu stellen, zu sagen, nicht das, was ich von mir halten möchte, ist entscheidend. Nicht, was andere von mir halten, ist entscheidend, sondern wer bin ich in den Augen des lebendigen Gottes? Wer bin ich in den Augen des Herrn Jesus? Wer bin ich? Und mit dieser Frage musst du zu dem kommen, der wirkliche Arzt ist, der ist, der Tote lebendig machen kann. Ja, du kannst zu ihm kommen als der Tote, als der wirklich noch tot ist in Sünden und Übertretungen. Und wir haben ein sehr einfaches Hilfsmittel, ein sehr einfaches Hilfsmittel in der Bibel, in Epheser 2, was es bedeutet, tot zu sein in Sünden und Übertretungen. Paulus führt es sehr klar aus. Es bedeutet, unter der Herrschaft Satans zu sein. Es bedeutet, nach dem Lauf dieser Welt zu leben. Es bedeutet, von dem Geist dieser Welt beherrscht zu werden. Und worin zeigt sich das, dass du noch tot bist in Sünden und Übertretungen? Paulus sagt, wir taten den Gedanken. Wir folgten den Gedanken, unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Willen. Du tust, was du willst. Du fragst, was dir gefällt. Dein Leben ist bestimmt von einem Denken, was bringt es mir? Was habe ich davon? Wenn das dein Leben ist, wenn das deine Entscheidungen sind, wenn darauf Wert und Unwert basiert, bist du tot in Sünden und Übertretungen. Denn jemand, der von Gott erweckt ist, fragt nach Gottes Willen, sucht ihm zu gefallen, hat die Ehre Gottes als oberstes Prinzip seines Lebens festgelegt. Ich sage nicht, dass die Gotteskinder nicht auch immer wieder versucht sind, ihren eigenen Willen zu tun. Die Versuchung des Herrn Jesus in Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, zeigt, dass diese Versuchung auch an jedem Christen ständig herantreten wird. Ich rede von dem, dass unser Leben davon bestimmt ist und dass wir das rechtfertigen und das auch akzeptieren, als normal akzeptieren. Ein Zeichen dafür, dass jemand wirklich geistlich tot ist. Aber es gibt eben, und da würde ich hier den Vorrang sehen in diesem Brief, es gibt aber die geistlich Toten, die als tot bezeichnet werden, nicht weil sie nicht wiedergeboren sind, nicht weil sie nicht das Leben hatten, sondern weil sie den Geist Gottes so ausgelöscht haben, dass sie leben wie die Gottlosen, obwohl sie errettet worden sind. Sie führen ein Christentum in ihrer eigenen Kraft. Sie haben das Christentum reduziert auf einen Maßstab, auf einem Niveau. Sie glauben, das macht ein Christ. So lebt er. Und sie sind zufrieden, so zu leben. Und sie brauchen auch keine Abhängigkeit von Gott. Sie brauchen keinen Gott, der ihnen hilft, Christ zu sein. Sie sehen auch nicht ihre Schwachheit, sondern sie denken, sie haben es im Griff. Nun, woran erkenne ich so einen Christen? Woran weiß ich, dass ich zu diesen gehöre, die den Namen haben, dass sie leben und doch tot sind? Ich habe nur ein paar Dinge herausgeführt oder herausgesucht und die habe ich eigentlich, ich habe mehr den Schwerpunkt auf dem gesetzt, was wir nachher sehen in diesem Brief, was die Hilfe des Herrn ist, also die Hilfe in diesem Brief. Aber ich möchte einfach daraus ein paar Schlussfolgerungen ziehen, woran man erkennt, dass jemand geistlich tot ist, den Geist ausgelöscht hat, wie Paulus im Thessalonicher Brief sagt. Er kann damit leben, die Bibel nicht regelmäßig zu lesen. Er kann damit leben, sie nur als Pflicht zu lesen oder sich Wissen anzueignen, um etwas zu sagen zu haben, um als geistig lebendig zu gelten. Ich hatte mal, jemand sagte mal, das ist ein Christ, der ist echt geistlich gut drauf. Ich dachte, das Wort habe ich noch nie gehört, geistlich gut drauf, was bedeutet das denn? Und dann habe ich ihn gefragt, woran erkennst du denn jemanden, der geistlich gut drauf ist? Hat er gesagt, ach, der weiß zu jedem Thema was zu sagen. Schaut, das ist nicht geistliches Leben. Wir leben in einer Zeit, wo Bildung die Lösung ist für alle Nöte. Geistliches Leben kann nicht durch Bildung hervorgebracht werden, sondern das Sitzen vor dem Thron Gottes und das Hören auf sein Wort ist ein Merkmal eines Menschen, der geistlich lebt. Woran zeigt sich dass jemand erstorben ist, geistlich tot ist, beziehungsweise das geistliche Leben nicht mehr sichtbar ist. Er lebt nicht mehr in der Erwartungshaltung. Sein Leben ist nicht mehr bestimmt von der Hoffnung des Evangeliums, sondern er hat sich gefangen nehmen lassen vom Diesseits, von den Sorgen des Alltags, von einem Leben, das Erfüllung und Befriedigung in dieser Welt sucht. Es ist ein Mensch, der kein Problem hat mit Weltlichkeit. Im Gegenteil, er sucht immer den Kompromiss in dieser Welt. Er sucht sozusagen einen Kompromiss, um ein guter Christ zu sein und gleichzeitig so viel wie möglich in dieser Welt zu erleben, aus dieser Welt einen Nutzen aus dieser Welt zu ziehen. Das ist ein Zeichen für geistliche, für einen Mangel von geistlichem Leben. Sein Leben ist nicht bestimmt von Gottesfurcht, sondern davon, dass er einen guten Namen als Christen hat. Das heißt, er lebt nicht als jemand, der sich bewusst ist, dass er in der Gegenwart Gottes steht, und er lebt vor dem Gott, der sein Herz überprüft, sodass er vor dem Gott lebt, der sein Herz überprüft und auch so sein eigenes Leben beurteilt und seine Motive beurteilt, sondern er lebt als jemand, der sagt, Hauptsache, ich bin tadellos vor den Menschen. Hauptsache, ich habe meinen Ruf als Christ bewahrt. Das heißt, das hat viele Folgen. Sünde ist nur dann schlimm, wenn sie seinen Ruf zerstört. Sünde ist nur dann schlimm, wenn es ihnen Schwierigkeiten bringt, wenn es seinen Komfort, also seinen Komfort, ihnen seinen Komfort raubt. Und ein schlechtes Gewissen ist auch etwas, was zu diesem Komfort gehört. Oder dass er Dinge tut, die ihn dahin bringen, dass er vielleicht an seinem Heil zweifelt, dass er sich Sorgen macht um sein Heil. Das sind all die Dinge, mit denen er Schwierigkeit hat, aber darüber hinaus hat er keine Schwierigkeiten. Er kann sogar mit vielen Sünden, mit der ganzen Selbstsucht leben. Er entschuldigt sie, verharmlost sie, rechtfertigt sie und hält gleichzeitig seinen Standard ein als guter Christ. Schaut, Jesaja spricht davon, wenn er sagt, weiter spricht der Herr, Jesaja 29, Vers 13, weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit meinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur ein angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will ich künftig mit diesem Volke wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen, und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Gott nimmt dem Menschen das Unterscheidungsvermögen weg. Warum? Weil es Gott nur ehrt mit den Lippen, aber nicht mit dem Herzen. Und ich frage dich, ob du dich ein Gotteskind nennst oder gerade wenn du dich ein Gotteskind nennst, wenn du glaubst, mit dir ist alles in Ordnung. Es ist dir eine Not, Gott nur äußerlich zu loben? Ist es dein Anliegen, Gott von Herzen zu preisen? Meine Tante, das war eine gottesfürchtige Frau, als ich zu ihr kam, kurz vor ihrem Tod, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, da sagte sie, ich muss noch so viel lernen. Aber später erzählte ihre Pflegerin, dass kurz direkt vor dem Tod sie zu ihr sagte, Gretel, komm, hilf mir, den Herrn zu preisen. Mein Lob ist so schwach. Und als sie dann ging, ihr das Essen zu holen, da war sie heimgegangen. Kennst du das? Kennst du das? Das ist nicht das Etikett eines besonders geistlichen Menschen, sondern das ist das Wesensmerkmal eines Menschen, der geistlich ist, dass er darunter leidet, dass sein Lob zu schwach ist. dass sein Herz oft kalt bleibt, dass er Gott loben kann mit seinem Mund und seine Gedanken überall hin wandern, dass er sein Wort liest und er ständig irdische Probleme hat, dass er betet und seine Gedanken spazieren gehen. Das ist das Wesen eines geistlich Lebendigen, dass er unter diesen Dingen leidet. Seht ihr, das ist, was Gott uns hier vor Augen stellt. Das war, was Jesaja hier sagt. Jesaja sagt aber, dass Gott kein Gefallen hat an denen, deren Frömmigkeit nur äußerlich ist. Ein Anwenden von Menschen geboten, ein Anpassen an die Umstände der christlichen, wie soll ich sagen, der christlichen Freiheit beziehungsweise der Erwartungen des geistlichen Umfeldes. Und wenn ich das geistliche Umfeld, dem geistlichen Umfeld entspreche, bin ich auch ein guter, angesehener Christ, Gemeindeglied, in gutem Stand. Keiner kann mir ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Bist du damit zufrieden? Dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Gottesfurcht ist das, was das Kennzeichen eines wahren Gläubigen ist. Denn Gott hat gesagt, ich will meine Furcht in ihr Herz legen, dass sie nicht mehr von mir weichen, sodass ich mich freuen kann, ihnen wohlzutun. Sie hören in der Bibel, sie hören die Bibel nicht für sich selbst, sondern sie hören sie für andere. Schaut, das sind alles Merkmale eines Menschen, der entweder geistlich tot ist oder aber der den Heiligen Geist so betrübt hat, ausgelöscht hat, dass das geistliche Leben kaum mehr zu finden ist, halbtot, fast erstorben. Wir können es zusammenfassen mit dem besonderen Merkmal, das wir gerade in der Sonntagsschule haben. Es ist jemand, der ein Christ sein kann in seiner eigenen Kraft, der zufrieden ist mit sich selbst und seinem Standard, weil er sich nicht mehr mit Christus identifiziert, dessen Christsein aufs Diesseits bezogen ist. Er ist geistlich tot. Und schaut, Herr Jesus gibt aber eine Abhilfe. Er hat die Diagnose gestellt und dann gibt er die Abhilfe. Das wollen wir jetzt anschauen. Er sagt, wache auf. Am Grab meines Bruders kamen ein paar Freunde. Und der eine, der wartete, bis alle draußen waren, dann hat man gehört, wie er zu dem geredet hat. Er hat ihm mal alles noch gesagt, was er ihm noch gerne hätte sagen wollen, wozu er aber in seinem Leben nicht gekommen ist. Ein anderer hatte einen Brief geschrieben und hat ihn mit in das Loch geworfen, wo der Sarg hineingelassen wurde. All das hilft nichts. Der Tote kann es nicht mehr wahrnehmen. Aber schaut, hier sagt der, der die Macht hat über Leben und Tod, der zu Lazarus sagte, steh auf, komm heraus. Und bei dem Mädchen von dem Hauptmann von dem Synagogenvorsteher sagte, sie schläft nur und dann sagte, wach auf, wach auf. Und das ist das Besondere, der Herr Jesus ruft dich auf, ruft dir zu, werde wach, werde wach. Und er hilft uns, er gibt uns Mittel, wach zu werden. Und sein Ruf ist so voller Gnade, dass er dem, der geistlich tot ist, nicht nur aufruft, wach zu werden, sondern sogar sagt, ich habe einen Auftrag für dich, ich habe eine Aufgabe für dich, nämlich alles zu stärken, was im Begriff steht zu sterben. Aber du musst anerkennen, dass das, was du bis jetzt gebracht hast, das, worin du dein Christentum definierst, was du meinst, Gott zu bringen, nichts taugt. Und schaut, das ist das Besondere vom Wachwerden. Dieses Wachwerden ist ein Wachwerden von der Selbstsicherheit, ein Wachwerden von dem Glauben, wir könnten gute Christen sein. Es ist ein Wachwerden, das uns dahin bringt, wieder anzuerkennen, dass wenn nicht der Lebensstrom von Christus in mein Leben hineinfließt, wenn der Heilige Geist mich nicht Tag für Tag belebt, kann ich nicht beten, kann ich nicht meine Bibel lesen, kann ich nicht zur Ehre Gottes singen, kann ich nicht zur Ehre Gottes reden, kann ich nicht zur Ehre Gottes arbeiten, ich kann nichts tun ohne ihn. Wach werden bedeutet, ich komme zurück zur gesegneten Stellung, was wir hatten in der Bergpredigt, nämlich, dass ich ein Bettler werde im Geist. Dass ich wieder vor Gott stehe als jemand, der abhängig ist, weil ich weiß, das geistliche Leben kommt allein von Gott. Es muss von ihm kommen und es muss durch ihn erhalten werden. Deine Werke sind nicht vollendet geworden. Es zeigt einfach so deutlich, dass alles eigene Wirken, alles, was nicht durch den Heiligen Geist geschieht, alles, was nicht in der Kraft Gottes da ist, in unserem Leben ist, nichts taugt. Und der den Geist austeilt und ihn überreich über uns ausgegossen hat, wie die Bibel sagt, der weiß ganz genau, ob dein Werk nur von Lebendigkeit zeugt, ob dein Reden nur von Lebendigkeit zeugt, ob dein Beten eine Scheinlebendigkeit ist oder ob es lebendig gemacht wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Werde wach, sagt er, um dir zu sagen, komm doch wieder zu mir. Komm wieder in die Abhängigkeit. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, glückselig die Bettler im Geist. Glückselig die Bettler im Geist. Er gebe euch durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, sagt Paulus. Warum denn? Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. Du kannst nur Christus sehen und nur Christus vor Augen haben durch die Kraft des Heiligen Geistes und nicht durch die Kraft deines Verstandes und deiner Intelligenz. Das ist das Leben, nämlich in Abhängigkeit zurückzukehren, zur Abhängigkeit von Gott zurückzukehren. Zu einem bewussten, wie soll ich sagen, zu einer furchtsamen, mit Furcht meine ich nicht die Angst, sondern diese liebende Furcht, die in allen Entscheidungen des Lebens nach dem einen fragt, gefällt es dem Herrn? Ist das, wohin der Heilige Geist mich treibt? Oder würde ich ihn damit betrüben? Schaut, deswegen sind auch gerade die Dinge hier angesprochen, die genau das tun, nämlich den Heiligen Geist zu betrüben. Wir schauen uns jetzt den Vers 3 an. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Schaut, das ist der Grund, warum ich glaube, dass er hier wirklich Christen anspricht, die das geistliche Leben in ihnen zur Unkenntlichkeit ausgelöscht haben, sodass der Herr nichts wirklich Lebendiges mehr findet in ihren Taten. Denn er sagt, sie sollen sich an den Anfang erinnern. Sie sollen sich daran erinnern, wie sie das Wort mal empfangen haben, wie sie am Anfang darauf reagiert haben. Sie sollen zurückkehren zur Quelle, zurückkehren, wieder hungrig zu sein nach Gottes Wort, es wieder recht aufzunehmen und wieder richtig zu antworten auf das Wort Gottes. Und liebe Kinder Gottes, Buße ist nicht etwas, was wir einmal bei der Bekehrung tun. Buße prägt das Leben eines lebendigen Gotteskindes, weil es mit Gottes Wort immer mit in Gottes Wort immer, weil das Kind Gottes durch Gottes Wort immer mit einem Spiegel konfrontiert wird, indem es das Angesicht Jesu sieht. Und wenn du das Angesicht Jesu siehst, kannst du nicht weggehen und so bleiben, wie du bist. Sondern das Angesicht Jesu verändert dich. Und die erste Veränderung beginnt darin, dass du den Unterschied erkennst. Du kriegst auf einmal ein Problem mit deiner Launenhaftigkeit, mit deinem Zorn, mit deinem Hass. mit deinen ganzen sündigen Reaktionen, mit deiner mangelnden Langmut, mangelnden Liebe, mangelnden Freude, mangelnden Geduld, all das, was du am Herrn Jesus siehst und bewunderst, weil das Leben für dich ist, das wird dir zur Not und deine Antwort ist Buße. Buße. Buße als Gnadenmittel, nicht Buße als Zerknirschung in sich selbst, sondern Umdenken. Du gibst Gottes Urteil darüber ab. Du sagst, nein, ich habe kein Recht, so zu handeln, auch wenn es Unrecht war, was der andere getan hat. Der Jesus trägt mich mit Langmut. Er trägt mich mit Geduld. Er vergibt. Ich habe kein Recht, unversöhnlich zu sein. Ich habe kein Recht, Sünde nachzutragen. Die Sonne darf nicht untergehen unter meinem Zorn. Ich muss es vorher klären. Ich muss vergeben. Mein Leben muss gekennzeichnet sein vom Reichtum der Vergebung. Warum? Oh, ich kann keinen Menschen so viel vergeben, wie Gott mir vergeben muss. Siehst du, du schaust in den Spiegel und du siehst, wie der Herr ist. Und Buße ist das, was dein Leben bestimmt. Ja, ein Christ freut sich. Er freut sich in dem Herrn alle Zeit. Aber das heißt nicht, dass ein Christ nicht oft traurig ist. Worüber ist er traurig? Ein Christ ist traurig über die mangelnde Übereinstimmung mit Christus und freut sich trotzdem über den Reichtum der Vergebung. Buße wird befruchtet von Gottes Güte und vom Anschauen der Güte Gottes. Ja, das Kind Gottes jauchzt über Gottes Güte, aber hat Schmerzen und Leid wegen all dem mangelnden Übereinstimmung, mit all den mangelnden Übereinstimmungen zwischen ihm und seinem Erlöser. Und schaut, hier gibt es eine Hilfe, die Diagnose ernst zu nehmen. Der Arzt könnte jemanden, der jetzt seine Therapie nicht möchte, mit Druck ein bisschen helfen, die Notwendigkeit zu sehen. Er sagt, wir haben kein anderes Mittel. Wenn du das nicht nimmst, haben wir keine Hoffnung für dich. Dann sagst du vielleicht, aber die Nebenwirkungen. Dann sagst du, ja, das stimmt. Das sind große Nebenwirkungen, aber wenn sie sich der Therapie verweigern, dann können wir ihnen nicht mehr helfen. Der Jesus macht keinen falschen Druck. Der Jesus versucht nicht, uns Angst zu machen auf einer falschen Weise, aber er zeigt uns die Realitäten, die uns helfen sollen zu verstehen, warum das, was er uns sagt, absolut wichtig ist. Dass keiner ohne Konsequenzen seine Hilfe verwerfen könnte. Und das ist der zweite Teil. Er sagt, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Er sagt, Gott ruft. Gott ruft. Aber wenn du nicht wachst, dann wird der Dieb einbrechen. Und das ist nicht ein einfacher Dieb, der nur dein Geld mitnimmt, sondern dieser Dieb legt dich um. Und er sagt, du wirst vor Gott stehen und wirst nichts haben, was du ihm vorweisen musst. Was du ihm vorweisen musst. Denn Gottes Ruf stellt dich in die Verantwortung. Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Und er kommt plötzlich. Er kommt in einem Augenblick. Er sagt, er kommt unerwartet. Er kommt, wenn du es nicht erwartest. Gott ruft dich heute und sagt dir, mache dich bereit. Hörst du nicht? Und hörst du nicht? Und hörst du nicht? Da kommt der Punkt, wo es zu spät ist. Aber schaut, Gott kennt auch, wir müssen weitergehen, kennt auch die, die ihr Leben, ihr Herz rein bewahrt haben. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, sie sind es wert. Auch das ist besonders hier, denn es hilft dir und es hilft mir, es hilft uns, zu sehen, dass in einer Gemeinde, in der der Zustand so schlimm war, dass der Herr zum Urteil kommt. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Er dennoch sein Volk bewahrt hat, die Kleider nicht zu beflecken. Warum gebraucht er das Wort, die Kleider zu beflecken? Weil eines der wesentlichen Dinge, das geistliche Leben in dir zu zerstören, ist, dass du nachlässig wirst, das Fleisch mit seiner Unreinheit zu töten. Erstens. Zweitens, dass du nachlässig wirst mit der Weltlichkeit. Du hast wenig Probleme mit Weltlichkeit. Gott aber hat Probleme mit Weltlichkeit. Und sowohl die Nachlässigkeit im Töten unseres Fleisches als auch die Bereitschaft, die Welt anzuerkennen mit ihren Werten, sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Epheserbrief, Epheser Kapitel 4 am Ende, beschreibt den weltlichen Menschen Geschrei, Zorn, Hass, Neid, Selbstsucht, Habsucht, Geldgier, Unversöhnlichkeit. Und er sagt, das sind alles Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Ich frage dich, liebes Kind Gottes, hast du dich an diese Dinge gewöhnt und rechtfertigst sie, weil andere das tun oder das tun oder das tun oder das tun oder das tun? Oder siehst du alle diese Dinge als ein furchtbares Übel an, vor dem lebendigen Gott, von dem du erlöst werden möchtest? Der Heilige Geist deckt diese Dinge auf. Und der Heilige Geist deckt diese Dinge auf durch die Menschen in deiner Familie, durch deine Arbeitskollegen, durch die schwierigen Umstände, durch Menschen, die gemein zu dir sind, zeigt er dir dein Herz und sagt, schau mal, du bist voller Hass, schau mal, du bist voller Rachegedanken, schau mal, du bist habgierig, schau mal, du willst das haben und das haben und das haben. Und er zeigt dir dein eigenes Herz. Warum? Damit du Erlösung suchst, damit du Christus Ähnlichkeit suchst. Und was machst du? Du rechtfertigst deine sündigen Reaktionen mit dem sündigen Leben anderer. Ein Merkmal dieses geistlichen Todes. Werde wach, werde wach. Fange wieder an, diese Dinge als Hilfsmittel Gottes zu sehen, als Gottes Erlösungsplan für dich, um dich Christus Jesus ähnlich zu machen, um dich in das Bild seines Sohnes zu verwandeln, um dich für den Himmel vorzubereiten, um dich von den Dingen dieser Welt zu erlösen. Da bestiehlt dich einer. Sag mal, er bestiehlt dich. Und er bestiehlt dich wirklich mit etwas, was dir so wertvoll ist. Und du bist voller Zorn und Hass, weil er dir das genommen hat, was für dich so wichtig ist. Anstatt zu sehen, oh Gott, hilf dir, von der Welt loszulassen, von den Dingen dieser Erde loszulassen. Und den zu ergreifen, der ewig ist, nämlich den Herrn Jesus Christus, und dich zu bereiten für seine Herrlichkeit. Und so merkt ihr, es sind so viele Dinge, die wir ausführen könnten, aber er zeigt hier, dass er in den schlimmsten Umständen dich bewahren kann und dass du damit die Zuflucht zu ihm nehmen sollst. In dieser Gemeinde, die, sagen wir, wahrscheinlich das schlimmste Urteil vom Herrn empfängt, sind solche, die ihre Kleider nicht befleckt haben, sind dem Herrn hingegeben. Sie leben, sie leben, sie leben in der Abhängigkeit von Gott. Und der nächste Vers, der macht Hoffnung, weil er sagt, wer bewindet, wer wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Also hier, die haben weiße Kleider, sie wandeln in weißen Kleidern, die Treuen. Und dann sagt er, wer bewindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Wie gütig ist der Herr, wie reich an Vergebung, wie willig wiederherzustellen. Schaffe in mir einen neuen und festen Geist, betet David, nachdem er sehr tief gefallen ist. Und dann sagt er, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ich will Übertreter deine Wege lehren, sagt der, der gerade so tief gefallen ist, wo wir manchmal denken würden, was will der denn schon sagen? Der soll doch mal sein eigenes Leben anschauen. Und er sagt, ja, aber der hat mir vergeben. Und ich komme nicht als jemand, der besser ist. Ich komme nicht als jemand, der über dir steht, sondern ich komme als jemand, dem vergeben wurde, den Gott wiederhergestellt hat. Schaut, Überwinder, wahre Überwinder sind alles Leute, die überwunden haben durch des Lammes Blut. Das erste Merkmal, Kapitel 12 der Offenbarung. Das erste Merkmal. Sie überwinden, weil Gottes Blut sie reinwäscht von allen Sünden. Weil sie aufrichtig mit Schuld vor dem Herrn, zu dem Herrn kommen und sagen, Herr, hier bin ich mit meiner ganzen Schwachheit, mit meinem ganzen Versagen, mit all meiner Schuld. Ich habe nur eine Hoffnung, das Blut des Lammes reinigt mich von jeder Sünde. Und dieses Blut ist die Grundlage, weswegen ich um den Heiligen Geist bitte. Deine Vergebung ist die Grundlage, weswegen ich bitte, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst, obwohl ich so böse bin. Jesus hilft ja in Lukas 11, das uns so zu beten, denn er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wer bittet ihn also um den Heiligen Geist, die böse sind, die Jesus selbst als böse bezeichnet? Und er sagt, schau nicht auf deine Bosheit. Schau auf seine Güte. Schau auf sein Reichtum an Vergebung. Schau auf das Blut des Lammes und bitte, dass du erfüllt wirst mit seinem Heiligen Geist, was auch immer bis jetzt dein Leben bestimmt hat. Rufe den an, der allein Tote lebendig machen kann. Und seht, welche Hoffnung er gibt. Du wirst mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das sind die einzigen Kleider, die im Himmel Zugang haben. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Es gibt manche, die meinen, das ist ein Beweis dafür, dass ein Christ abfallen kann. Dass man im Buch des Lebens stehen könnte und dann wieder ausgetragen werden könnte, weil sonst würde der Herr das nicht so sagen. Also viele begründen in dem Vers, dass es sozusagen ihre stärkste Waffe dafür, dass ein Christ keine Heilsgewissheit haben dürfte. Die Aussage ist eindeutig das Gegenteil. Der Herr will sagen, bei mir stehst du im Buch des Lebens eingeschrieben und das ist sicher. Und wenn man sagt, er wird deinen Namen nicht auslöschen, ist ein einfacher Kontrast zu der damaligen Zeit. Aus dem römischen Bürgerrecht konntest du ausgetragen werden. Also das heißt, du hast dein römisches Bürgerrecht verloren, wenn du kriminell geworden bist. Zum Beispiel, du hast etwas getan gegen den Staat, dann hast du dein Bürgerrecht verloren. Du wurdest ausgelöscht. Und er sagt, nicht bei mir, nicht bei mir. Bei mir bleibst du eingetragen. Daher, dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Der Herr wird mich bewahren. Und dann, ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das ist die Verheißung, die er gab, schon in seiner Zeit auf der Erde, dass er sagte, wenn mein Wort bei dir mehr Gewicht hat, sodass du deine Entscheidungen auf mein Wort gründest und nicht auf den Druck der Menschen oder der Gesellschaft, dann wisse eins, ich bekenne mich zu dir. Ich werde mich zu dir bekennen. Und ich werde vor der ganzen Welt bezeugen, dass du mein bist. Sie können dich verwerfen, sie können deinen Namen als lasterhaft verschmähen, sie können dich umbringen, sie können dich töten, sie können dich als Kriminellen hinrichten. Aber bei mir bist du eingetragen. Und ich werde mich deiner rühmen. Welch eine Gnade unseres einfachen Zeugnisses, dass dieser Erlöser das Opfer annimmt. Als Stephanus gesteinigt wurde, und wir sagen, das ist ein Märtyrer, der für den Herrn stirbt, für das Zeugnis des Herrn, da stand der Herr Jesus im Himmel, sagt er, ich sehe den Herrn stehend. Und man stellt sich die Frage, warum stand der Herr, wenn es doch heißt, er saß zu Rechten Gottes. Ich liebe die Erklärung. Auch der Märtyrertod des Stephanus brauchte das Priesteramt des Herrn Jesus, um vor Gott wohlgefällig zu sein. Der Jesus bat für Stephanus, dass Gott wohlgefallen hatte an seinem Märtyrertod. Wie groß ist seine Gnade? Der Herr Jesus macht unsere Gaben, die alle durchtränkt sind von Menschsein, von Sünde, von Kurzsichtigkeit, von Selbstsucht, Gott wohlgefällig. Ich werde deinen Namen bekennen vor meinem Vater. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sind darauf eingegangen, Wir gehen wieder darauf ein, aber ich möchte das so beenden: Höre du vor Gott für dich selbst, nicht für andere. Stell dich dem Worte Gottes. Vergiss morgen nicht, was du heute gehört hast. Sorge dich darum, dass das, was du gehört hast, Frucht bringt in deinem Leben. Der Herr kommt. Lass uns das Bekenntnis festhalten. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben und ich schließe dann im Gebet ab. Herr, unser Gott, wir kommen zu dir. Und wir bitten dich, dass du uns die rechte Antwort des Herzens gibst auf dein Wort. Gib uns das echte Prüfen, die echte Umkehr. Führe du selbst uns zurück zu den Segnungen, die du für uns erworben hast in Christus. Wir bitten dich, vergib uns unsere Unabhängigkeit und lass uns neu unsere Abhängigkeit von dir erkennen. Gib uns eine Wachsamkeit darüber, dass du mit uns bist, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt, dass wir deinen Heiligen Geist nicht betrüben, dass wir bei dir bleiben und du bei uns bist. Wir bitten dich, Vater, segne dein Volk. Erbarme dich hier über uns als Gemeinde, erbarme dich über deine Gemeinde in unserem Land. Herr, schenke uns Erweckung. Schenke uns eine Hingabe zu dir. Gib uns eine Rückkehr zu der Hoffnung des Evangeliums. Lass uns solche sein, die dich erwarten. Nimm alle Menschenfurcht von uns. Gib, dass deine Furcht unser Leben prägt, uns bestimmt. Unsere Entscheidungen treibt. Und Herr, wir bitten dich in besonderer Weise für die, die tot sind in Sünden und Übertretungen, sprich du Wache auf. O Gott, sende dein Wort. Gib neues Leben. Der du alles vermagst, sende dein Evangelium, schenke Glauben. Gib uns dein Zeugnis in der Vollmacht des Heiligen Geistes. In dieser Zeit und für jeden, der verloren ist. Und Herr, hilf uns in diesen Tagen, wo die Welt voller Verführung ist, auf deine Stimme zu hören und das Scheidungsvermögen zu haben, sodass wir wissen, worauf es ankommt. Danke für Jesus. Danke für den Mittler. Danke für den Heiligen Geist. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Er sei euch gnädig. Um Jesu Christi willen. Amen.